Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Beruf des Pastors, des Pfarrers ist ein sehr interessanter. Man kommt mit ganz tollen Ereignissen und Biografien einfach anderer Menschen in Kontakt. Man muss natürlich auch manches Schweres hören und begleiten. Aber manchmal erzählen einem die Leute einfach auch tolle, fantastische Geschichten, berichten von tollen Ereignissen. Ich denke so an die letzten Wochen und Monaten, was mir alles Tolles erzählt worden ist, dass einer, der ist ein begeisterter Fußballfan gewesen oder ist es heute noch, und der war vor 11 Jahren damals dabei, als Deutschland gegen Brasilien spielte im Halbfinale, wo die Deutschen 7-1 in Brasilien gewannen und dann schließlich Weltmeister wurden. Unfassbares Ereignis. Manche von uns haben das im Fernsehen gesehen, halt tolles Ereignis. Und das nochmal zu hören, wie der einem davon berichtet, toll. Habe vor einiger Zeit ein Traugespräch geführt. Und ich frage dann immer so, ja, warum müssen Sie denn jetzt diese Frau heiraten? Umgekehrt, warum müssen Sie denn diesen Mann heiraten? Und normalerweise gibt es dann so 2, 3 lapidare Sätze und so, da kann man so ein bisschen einschätzen. Aber das war sowas wirklich, die waren so verliebt. Und dann hat der Mann losgelegt. Was das für eine Frau ist. Er hat berichtet von dem Tag, wo er sie das erste Mal gesehen hat. Nicht? Also der brach raus vor lauter Freude. Das allein zu hören war einfach toll mitzuerleben. Also tolles Ereignis, einfach daran teilzuhaben, wie er die Liebe seines Lebens gefunden hat, die dann seinen Antrag erhört hat. Halt also tolles Ereignis, was er da bekommen hat. Ich habe vor einige Zeit mit jemandem gesprochen, der ist 1989 am 9. November dabei gewesen, als die Mauer fiel, der das alles miterlebt hat, der in Berlin gewesen ist halt, und die Älteren können sich daran erinnern, wie wir uns am Fernseher gefreut haben. Die Bilder, unfassbare Freude, wirklich unstrittig, ein tolles Ereignis, was man da gehört hat. Und man merkte ihm noch ab einfach, ja, was für eine Freude in ihm war. Dann habe ich vor einigen Wochen mit jemandem gesprochen halt, der hat vor 2017 Bitcoin gekauft, einfach so, um zu gucken und zu verstehen, was das ist. Und hat sich so 50 Bitcoin zugelegt, nicht wissen, was da passiert, kann ja mal gucken. So, und die hat er nicht verkauft, nicht? Was für ein tolles Ereignis für den das war, nicht, dass er diese Bitcoin gekauft hat. Ne? Kann man sich nur mit dem Mann fragen, freuen halt, ne? Der hat keine finanziellen Probleme mehr. Tolle Ereignisse. Und ich möchte mich heute in die Reihe einstellen. Heute bin ich nicht der, der hört. Heute darf ich erzählen von einem tollen Ereignis. Und von nicht so ein bisschen Geld, nicht von einer tollen Ehefrau, nicht von einem Fußballspiel, nein, vom tollsten Ereignis, was jemals passiert ist. Und das ist berichtet in dem Predigtext, den ich mitgebracht habe, Teil des Lehrtextes für den heutigen Tag. Wir wollen hören auf 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 20. Dort heißt es, Gott hat sich selber mit uns versöhnt durch Christus und hat uns damit das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Wir wollen beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Predigttext, für das, woran er uns erinnert, an dein Versöhnungswerk auf Golgatha, für das, was du getan hast für uns, dass du uns erlöst hast von Schuld und Sünde. Und wir wollen jetzt die Predigt hören über diese gigantischen 3 Verse. Und wir bitten dich um deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt, auf dass du zu jedem Einzelnen sein Leben in seinen Glauben hineinsprechen mögest. Dass das passiert, dass wir deine Stimme vernehmen, dass wir hören auf das, was du uns zu sagen hast. Dazu brauchen wir eben dein Geleit und deine Führung für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr. Reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, einfach toll, Versöhnung. Einfach toll, Versöhnung. Und ich möchte über 4 Punkte sprechen. Versöhnung, ein tolles Geschehen. Ein zweites, Versöhnung, ein tolles Wort. Drittens, Versöhnung, ein toller Zustand. Und viertens, Versöhnung, ein toller Auftrag. Einfach toll, Versöhnung. Das erste, Versöhnung, ein tolles Geschehen. Das ist einfach nur toll und fantastisch, was in der Versöhnung passiert ist. So heißt es hier im Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Das ist das Tolle, was man aber erst begreifen kann, wenn man weiß, dass Gott im Feindeszustand, im Kriegszustand mit dieser Welt lebt. Die Welt ist gefallen in Adam. Die Welt hat Sünde getan, und zwar alle ohne Ausnahme. Und Gott lässt deshalb seinen Zorn über diese Welt kommen. Deshalb hat er diese Welt dahin gegeben. Wem das unbekannt ist, was ich gerade sage, den bitte ich ganz dringend, einmal Römer 1 bis 5 zu lesen, wo das genau beschrieben ist, von der Feindschaft Gottes, von dem Kriegszustand, in dem Gott mit der Welt lebt, seit dem Sündenfall. Wo der Zorn über all das ist, was die Menschen tun. Aber das ist etwas, an dem Gott selber gelitten hat. Und weil die Menschen es nicht hinbekommen haben, sondern die Sünde immer größer geworden ist, hat Gott beschlossen, diese Welt zu erlösen, die ganze Welt. Und zwar nicht durch irgendwelche Aufgaben, die er der Welt dann auferlegt hat, weil das hat nicht funktioniert, sondern er musste es selber tun. Er musste die Strafe, die die Welt verdient hat, die Strafe, die du und ich verdient hast, selber tragen, damit die gelöscht werden kann. Das ist das, was hier beschrieben ist. Gott versöhnte die Welt in Jesus Christus mit sich selber. Und das ist jetzt erst einmal eine theoretische Botschaft. Das ist das, was das Evangelium sagt. Aber wenn dir das im Heiligen Geist offenbart wird, dann wird dir das einfach nur groß und fantastisch. Das ist das Tollste, was passiert ist. Gott hat Frieden mit uns gemacht. So haben wir es eben in der zweiten Lesung gehört, im Kolosserbrief. Er hat Frieden gemacht durch das Blut am Kreuz. Ich bin nicht mehr im Kriegszustand mit dem lebendigen Gott, sondern ich darf Frieden mit ihm haben. Ich habe Frieden mit Gott, den Shalom, diesen Frieden, der mich total erfüllt. Bei allem Unfrieden in dieser Welt, den man hat als Mensch, Frieden mit Gott, das ist das Wunderbare. Das ist das Tolle, das ist das Wunderbare. Und das hat Gott getan, so heißt es in der Bibel, nicht weil ich so ein toller Typ wäre oder weil ihr, die ihr im Glauben seid, so tolle Menschen seid, sondern allein, weil er uns geliebt hat, uns dreckige, unwürdige Menschen. So heißt es in 1. Johannes 4. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollten. Und dann kommt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, also dass wir irgendetwas dem Lebendigen gegeben hätten, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung der Sünden. Das ist das, was passiert. Und wenn du das verstehst, das ist die Sensation, dass Sühne da ist. Schon im Alten Bund war das das Wichtigste. Der wichtigste Feiertag im Alten Bund war Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Da, wo der hohe Priester am einzigsten Mal im ganzen Jahr ins allerheiligste Tempel gehen durfte, wo er das Opfer für das Volk stellvertretend brachte. Das war der höchste Feiertag, der einzige Tag, wo der Name Jahwe im Alten Bund ausgesprochen werden durfte, wenn die Priester sangen und der hohe Priester ganz leise ihn murmelte halt nicht. Das war das höchste, dieser Versöhnungstag. Bis zum heutigen Tag bei den Juden der höchste Feiertag, Yom Kippur. Warum? Weil Versöhnung geschieht. Und im Neuen Bund, was ist da der höchste Feiertag? Ja, wenn man die Leute auf der Straße fragt, die sagen, das ist Weihnachten. Weihnachten ist wichtig, kein Thema. Aber Weihnachten ist nicht das Wichtigste. Weihnachten, der Weihnachtsfestkreis ist viel, viel später gekommen als der Osterfestkreis. Und was ist das Zentrum des Osterfestkreises? Kreuz und Auferstehung. Das Kreuz, Karfreitag, ist das Wichtigste. Ich kann bis heute nicht begreifen, wie Menschen unsere Zeitrechnung datieren nach Weihnachten, nach Christi Geburt. Nochmal, es ist gut, dass sie nach Christus tun, halt, nicht? Aber eigentlich hätte man es datieren müssen nach dem Kreuzesgeschehen, wenn man in der Bibel liest. Das ist die Äonenwende, das ist die Zeitenwende. Da ist alles anders geworden. Das ist der Moment, wo die Auferstehung losgeht, wo Jerusalem, die Heiligen durch die Stadt laufen. Das ist da, wo im Tempel der Vorhang zerreißt. Das ist die Zeitenwende. Warum? Weil Versöhnung passiert ist. Das ist nicht so ein bisschen was. Das ist das Gigantische. Gott erlöst uns von unserer Schuld. Bitte, das dürft ihr mir glauben. wenn ihr heute so ein bisschen jetzt so gelangweilt da sind, sagt, ach meine Güte, erstens kennen wir das und ist das wirklich so wichtig. In der Ewigkeit werdet ihr das begreifen, dass das über allem steht. Das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz. Und zwar nicht der Holzbalken als solches, sondern das Versöhnungsgeschehen, dass der lebendige Gott sich für uns hat hinrichten lassen. Er, Gott selber, stirbt am Kreuz für mich und für dich. Also das ist insgesamt ein tolles Geschehen, in Anführungszeichen, wenn man erlebt, wenn jemand anders das Leben für einen gibt. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo bei einer Klettertour in den Alpen, hängt im Felsen halt nicht und dann auf einmal, ihr könnt nicht mehr weiter, ihr seid in Lebensgefahr, dann kommt zum Bergretter halt nicht und der rettet euch das Leben und er stirbt dabei. Ja, was würdet ihr denn bis zum Ende eures Lebens machen? An dessen Geburtstag zu seinem Grab gehen, da würdet ihr allen Leuten erzählen von dieser heldenhaften Tat, den würdet ihr nie vergessen, ist ja klar. Gott stirbt für dich. Gott stirbt, nimmt alles Leid auf sich, lässt sich furchtbar hinrichten für dich und mich, für meine Schuld. Das ist so ein so tolles Geschehen. Normalerweise müssten jeden Tag im Weserkurier, in der Bildzeitung, in jeder Zeitung dieser Welt die ersten drei Seiten dafür besetzt sein. Alles andere, was passiert in dieser Welt, Börse bisschen hoch, bisschen runter, da gibt's wieder einen Krieg, ein Erdbeben, nochmal. Alles Banane hinten ran. Das ist nichts gegen das Geschehen, dass Gott für uns stirbt. Das müsste jeden Tag da sein, auch in der Tagesschau. Die ersten 10 Minuten. Nur was passiert ist am Kreuz von Golgatha. Läuft nicht in der Presse, läuft nicht im Fernsehen. Aber mal mindestens auf der Kanzel von Martini soll dieses tolle Geschehen immer wieder proklamiert werden. Ausgerufen werden halt. Das ist das tolle Geschehen schlechthin. Gott ist für dich gestorben am Kreuz von Golgatha. Hat dich erlöst von all deiner Schuld. Was für ein tolles Geschehen. Das ist das Erste. Einfach toll, Versöhnung, ein tolles Geschehen. Zweitens, Versöhnung, ein tolles Wort. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen aufhören soll, bei dieser Predigt ist es wirklich toll, diese Versöhnung. Das Wort Versöhnung ist ein gigantisches Wort, ein tolles Wort. Das Geschehen sowieso. Aber auch das Wort Gottes, nicht? Das Wort Versöhnung, hat aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Im Griechischen, das ist das Erste, steht hier das Wort katalage. Katalage heißt wörtlich übersetzt vollständiger Wechsel. Vollständiger Wechsel. Das ist Versöhnung. Vollständiger Wechsel. Es hat ein vollständiger Wechsel stattgefunden. Gott wurde Mensch, damit wir Menschen Gottes Kinder werden können. Er, der Heilige, nahm unsere Sünde auf uns, damit wir Sünder heilig werden können. Das ist der Wechsel. Er hat sich seiner Göttlichkeit entäußert, wurde Mensch, damit die Menschen wieder zu Gott kommen können. Das ist das, was dieses Wort aussagt, katalage, ein Wechsel. Das ist etwa so, um es im Bild zu beschreiben. Stellt euch mal vor, ihr würdet zu Hause innerhalb von so 30 Sekunden mit ein paar Wachsmalstiften halt irgendein Bild malen, zack. Und auf einmal käme einer, der hätte ein Van Gogh, so ein richtig teures Bild, würde sagen, lass mal tauschen. Ich gebe dir meinen Van Gogh, 100 Millionen wert, du gibst mir dein Hingeschmiere. Das ist aber Irrsinn. Geht doch gar nicht, so ein Wechsel. Das wäre mal ein wunderbarer Tausch, wunderbarer Wechsel. Also mit eurem Geschmiere wird das nicht passieren. Aber mit deiner Schuld und Sünde. Da kommt Gott. Und nimmt das. Und was gibt er dir dafür? Ewiges Leben, Gotteskindschaft. Hammer. Also das Wort im Griechischen ist ein tolles Wort. Aber nicht nur im Griechischen, das ist das Erste. Auch wenn wir auf das deutsche Wort Versöhnung gucken. Versöhnung ist auch so ein tolles Wort. Es kommt vom Althochdeutschen Suona. Suona. So haben die Germanen, unsere Vorfahren, vor hunderten von Jahren gesprochen. Und Suona hieß Gericht. Und am Gericht war es und ist es so, da ist irgendwo Schuld passiert, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das Gericht bringt es in Ordnung. Suona. Da kommt das Wort Versöhnung her. Versöhnung, so heißt es ja ursprünglich zu sagen, halt, das ist mit Sühne hergestellt. Etwas Falsches wird wieder in Ordnung gebracht. Ein tolles Wort vom Deutschen her. Versöhnung. Wir singen das ja auch Weihnachten halt. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Da merkt man auch diesen Anklang an diese Gerichtsgeschichte. Und es gibt ja zwei Gerichte in dieser Welt. Also nicht das Amtsgericht, Landgericht oder wie die alle heißen hier, Bundesverfassungsgericht. Es gibt zwei entscheidende Gerichte. Das eine Gericht ist gelaufen auf Golgatha. Das war schon. Vor 2000 Jahren. Das andere Gericht wird kommen. Jesus Christus als Weltenrichter. wo alle, die in den Gräbern sind, kommen müssen, die nicht in Golgatha unter seinem Blut gewesen sind, die sich nicht erlöst haben, die sich nicht versöhnt haben. Und das muss man den Leuten auch deutlich sagen. Wir sprechen heute über was ganz Tolles halt, nicht über die Versöhnungsbotschaft. Aber wer die nicht annimmt im ersten Gericht, der muss ins zweite Gericht hinein. Ohne Gericht geht's nicht in deinem Leben. Entweder warst du schon im Gericht auf Golgatha, Halleluja, dann ist alles in Ordnung, das ist die tolle Botschaft, oder du musst noch ins Gericht. Wenn du nämlich keinen Frieden mit Gott gemacht hast durch das Blut Jesu Christi, dann musst du ins Gericht und dann wirst du verurteilt. Da wirst du 1000-mal, 1 Million-mal hören, schuldig, 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 keine Chance. Dann wird die Sühne mit deinem Blut geholt, da wirst du gehen in die ewige Verdammnis. Aber Gott sei Dank ist das für die auf Golgatha gewesen sind, nicht so. Da ist Sühne, Suona, da ist das Gericht gelaufen. Das ist das Tolle halt zu sagen, dass mich das daran erinnert, dieses Wort, die Versöhnung, nicht dass Suona, mein Gericht gelaufen ist. Aber nicht nur vom Althochdeutschen, auch jetzt, wie wir es heute gebrauchen, wir sprechen ja nicht mehr von Versöhnung, das ist noch das altdeutsche Wort, Versöhnung, von Suona kommen. Wir sprechen ja heute von Versöhnung. Versöhnung sagt keiner mehr im Deutschen, wir gebrauchen es nicht mehr mit dem Ü, wir gebrauchen es mit dem Ö. Und das ist das Wunderbare, was es mir sagt. Weil Versöhnung geschehen ist, darf ich Sohn sein. Die Versöhnung, die Versöhnung. Ich habe Versöhnung durch das Blut Jesu Christi und dadurch werde ich durch den Sohn Gottes zum Kind Gottes, zum Sohn Gottes. Von der Versöhnung zur Versöhnung, zur Versöhnung. Also einfach ein fantastisches Wort. Versöhnung, ein tolles Wort. Ein drittes, Versöhnung, ein toller Zustand. Nochmal, vielleicht wird der ein oder andere sagen, ja, was der Latzel da erzählt. Also erstens, sprachgeschichtlich wusste ich das mit dem Wort Versöhnung. Ja, und das, was passiert ist auf Golgatha, kenne ich auch noch halt. Also das reißt mich jetzt nicht so vom Hocker. Das hast du ein Problem. Denn das ist dann ein Problem, dass der Heilige Geist nicht stärker noch ist, nicht, dass ich das nicht richtig erklärt, das kann auch sein, halt zu sagen, aber wenn du Versöhnung wirklich begriffen hast im Geist, nicht nur intellektuell nachvollzogen hast, die Christen sagen, die Bibel lehrt, sondern wenn du es wirklich verstanden hast im Herzen, dann geht's dir einfach gut, weil das Ergebnis von Versöhnung Friede ist. Friede. Und das ist das, worin die Beziehung mit Gott einmündet, in den Shalom. Wenn ich nachher den Segen auf euch lege, wenn ich dir sprechen darf, einfach zu sagen, lege auf euch seinen Frieden, seinen Shalom. Versöhnung schenkt Frieden. Und keine Versöhnung haben, heißt keinen Frieden haben. Das wissen wir alle, nicht? Wenn wir in der Familie Probleme haben, uns gestritten haben mit den Geschwistern über das Erbe oder wenn wir mit unserer Frau Probleme haben, halt, dass es nichts Gutes, das ist nicht schön, so zu leben. Unfriede, Hass, Streit ist furchtbar. Aber das wird getilgt durch Versöhnung. Kein Friede ohne Versöhnung. Auch menschlich, du kannst erreichen, was du willst. Hast du keinen Frieden mit Gott, bleibst du immer unruhig in deiner Seele. Dann hast du immer Angst. Versöhnung befreit die Seele von Angst, macht frei, schafft Frieden. Versöhnung ist ein toller Zustand, wenn man es wirklich im Heiligen Geist gefasst hat. Die Bibel berichtet von so wunderbaren, fantastischen Versöhnungsgeschichten, wie dann Menschen in wunderbaren Zustand versetzt werden. Eine der schönsten im Alten Testament ist die Geschichte von Jakob, diesem Betrüger, der alles falsch gemacht hat. Um der Kohle willen. Erstgeburtssegen, Erstgeburtsrecht, alles erschlichen, alle betrogen. Aber er hat mit dem harten Esau, mit dem intellektuell etwas minder bemittelten, aber mit so Oberarmen. Und als dann das aufliegt, da muss er fliehen, da muss er ins Exil gehen halt, nicht, weil dieser Esau ihm nach dem Leben trachtet. Unfrieden. Es war bei der Verwandtschaft, aber bei dem er ist, Laban, das ist genauso ein Betrüger wie er. Der versucht ihn auch immer rumzuheben. Auch Unfrieden, da ist kein Frieden. Der hält es nicht mehr aus bei dem. Und dann bleibt es nichts mehr. Kein Frieden hier, keine Versöhnung. Laban ist ein Betrüger. Esau trachtet ihn am Leben. Und dann sagt er, es hält sich nicht mehr aus. Ich muss zurück in mein Vaterland. Und dann geht er, er berichtet die Bibel, wie er die Hosen voll hat, wie er Angst hat, wie er nicht mehr kann. Da wird berichtet, wie er sich am Jabbok mit dem lebendigen Gott versöhnt. Und dann tritt er seinem Bruder Esau entgegen. Und das ist das Fantastische, diese Geschichte, das müsst ihr mal nachlesen, 1. Mose 33, nicht? Wie er dann sein Hab und Gut aufteilt, da stellt er erst seine Frauen vor sich, erst die Mägde, mit denen er Kinder hat, dann die Rahel, dann die Lea und er ganz zum Schluss. Und dann kommt Esau. Er hat nichts drauf, er hat nur Frauen und Kinder dabei, ein paar Knechte. Und Esau kommt mit 400 Kriegsleuten. Und er denkt, jetzt wird er mich ausradieren. Jetzt kriege ich das gezahlt, was ich auch verdient habe. Ich habe ihn ja betrogen. Und dann passiert das Wunderbare. Als Jakob sich hinschmeißt, 7-mal auf den Boden, kommt Esau und nimmt ihn in den Arm. Und dann heißt es, er fiel um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Das ist Versöhnung. Das macht Versöhnung. Auf einmal heißt Frieden. Der Typ will gar nichts Böses mehr von mir. Der vergibt mir, obwohl ich es nicht verdient habe. Das ist so schön, wenn man das liest, hat nicht, wie die dann Gemeinschaft haben, diese beiden Brüder. Genauso ist es bei Gott. Wir haben auch nur Betrug gemacht mit dem lebendigen Gott. Aber wir brauchen es nur vor ihm zu demütigen, hinzuwerfen. Dann nimmt er uns in den Arm und vergibt uns. Das ist ja die Geschichte im Neuen Testament, Lukas 15, halt verlorener Sohn. Er sagt auch, kannst mich mal, Vater, gib mir meine Kohle, dann gehe ich raus. Und die Huren, der Wein, die Freunde, Party, Party, nur die Welt. Was gehst du mich an? Und irgendwann checkt er, was er alles falsch gemacht hat. Und dann kehrt er auch zurück. Und da ist es genauso gleichlautend wie in 1. Mose 3. Das sieht der Vater ihm, kommt ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, er küsste ihn halt. Da ist Versöhnung. Da heißt es dann, feiern sie eine Party. Da ist Freude. Das ist Vergebung. Das ist ein fantastischer Zustand. Das ist das, was ein Christ hat, wenn er den Heiligen Geist hat, dass er verstanden hat, ich muss nicht in all diesem Zorn, in diesem Hass, in dieser Wiedervergeltung leben. Ich darf Versöhnung leben, Versöhnung mit dem lebendigen Gott, vertikal und auch horizontal mit den Menschen, mit denen ich leben darf. Oh, was ist das für ein gutes Gefühl, dass ich nicht bitter und verzweifelt sein muss, sondern Versöhnung haben darf. Sei nur, ja, die Geschichten der Bibel halt, nicht so alte, angestaubte Dinge, ob die überhaupt passiert sind halt. Können wir gucken auch in die Geschichte der Menschheit, wo Menschen Versöhnung gelebt haben. Nelson Mandela, der war fast 30 Jahre im Gefängnis, weil er sich eingesetzt hat für Menschenrechte. Und der ist nicht bitter geworden. Und dessen Credo war Versöhnung. Er war ein gläubiger Methodist. Versöhnung. Das hat er gelebt, das hat er Menschen gezeigt. Und das haben immer wieder die Menschen auch bezeugt. Das war so angenehm und das war so gut, solange der auch Präsident war, mit all den Dingen, die er gemacht hat, Versöhnung zu leben halt. Das ist ein toller Zustand. Und seit der nicht mehr politische Verantwortung hat, geht es in Südafrika weiter den Berg runter, weil auf einmal nicht mehr Versöhnung, sondern Korruption, Hass, Neid, Wiedervergeltung, wieder Raum bekommen haben. Das ist das Wunderbare. Wenn man Versöhnung hat, das ist ein toller Zustand. Es ist nicht nur, wie gesagt, eine dogmatische Wahrheit. Das ist es auch natürlich für das, was passiert ist am Kreuz von Golgatha. Aber wenn du es erlebt hast, dann hast du Frieden. Dann hast du Shalom. Das ist ein toller Zustand. Und den wünscht Gott für dich. Du sollst diese Frieden haben mit ihm und du sollst in Frieden leben mit deinen Mitmenschen. Und du kannst es, weil er sich mit dir versöhnt hat. Deshalb darfst du dich mit anderen auch versöhnen. Das ist ein drittes, Versöhnung, ein toller Zustand. Und ein viertes, Versöhnung, ein toller Auftrag. Heißt es hier in 2. Korinther 5,20, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer die Botschaft von der Versöhnung verstanden hat im Heiligen Geist, nicht einer, der sie intellektuell nachsprechen kann und irgendwelche theologischen Richtigkeiten sagen kann, sondern wer sie erfasst hat, wer wirklich Christ ist, wer durch das Blut Jesu Christi reingewaschen ist, der wird automatisch auch zum Botschafter. Gerettet sein macht Retter Sinn. Versöhnt sein macht Versöhnung weitergeben. So sagt es die Bibel. Jetzt sind wir Botschafter an Christi Statt. Christus ist jetzt im Himmel. Er hat uns seinen Geist gegeben und mit diesem Geist sollen wir zu anderen Leuten hingehen, so heißt es, um ihnen zu sagen, heute Lehrtext, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe, meine und eure. Wenn ihr wiedergeboren seid, sollen wir hingehen. Und was ist das für ein Auftrag? Wir haben eine Botschaft. Botschafter sein ist nicht immer leicht. Also wenn du deutscher Botschafter heute in Russland bist, halt, dann ist zwar ein hohes Amt, dann hast du gewisse Privilegien. Aber wenn du dann die Politik hier von Deutschland in Russland vertreten willst, das ist nicht ganz einfach. Genauso ist es für uns Christen. Wenn wir in dieser Welt die Botschaft der Versöhnung ausrichten, dann sind wir ein Feindesland. Das will der Widersacher nicht. Das ist nicht immer einfach. Aber es ist die beste Botschaft, die es gibt. Und die haben wir aufzurichten. Das Wort von der Versöhnung. Das haben wir anderen zu sagen. Martin Luther erklärt das einmal im großen Katechismus so. Er sagt dort, das Werk der Versöhnung ist geschehen und ausgerichtet in Golgatha. Punkt. Also ist alles schon passiert. Und damit, so sagt er, hat Jesus sein Leben, durch sein Leben und sein Sterben einen wunderbaren Schatz erworben. Dieser Schatz ist da. Die Versöhnung ist ein wunderbarer Schatz. Aber, so sagt er, wenn dieser Schatz verborgen bleibt, dass niemand davon etwas weiß, dann ist er letztlich verloren. Deshalb, sagt er, haben wir die Aufgabe, von diesem Schatz Kunde zu tun, damit er nicht verborgen bleibe, so sagt er, sondern angelegt und genossen wird. Und dafür haben wir das Wort Gottes weiterzugeben. Und das ist heute Morgen meine Aufgabe. Das habe ich neu verstanden durch diesen Lehrtext, durch diesen Predigtext. Es ist meine Aufgabe als Pastor, den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich wiederhole das nochmal, ich habe es zu Beginn des Gottesdienstes gesagt. Ich sage es als erstes denjenigen, die schon im Glauben sind. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich weiß nicht, was momentan deine Unversöhnlichkeit ist. Einmal gegenüber Gott, wo du unzufrieden bist, wo du Schuld getan hast, wo du sündig bist. Das sagt der Herr dir, lass dich mit mir versöhnen. Komm wieder neu in den Frieden. Aber ich sage es vor allen Dingen auch denjenigen, die noch nicht im Glauben sind, die noch nicht am Kreuz von Golgatha gewesen sind, die noch nicht mit dem Blut des Heilandes reingewaschen sind, deren Namen noch nicht ins Buch des Lebens geschrieben sind. Lass dich versöhnen mit Gott. Und hier steht es in unserem Predigtext, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun. Also es ist einmal die Ermahnung. Ich habe das eben schon gesagt. Die Ermahnung ist ganz klar. Heute hörst du es nochmal am 6. Juli 2025. Ich darf dich nochmal im Namen des lebendigen Gottes ermahnen, wenn du nicht das Gericht von Golgatha annimmst, dich nicht versöhnen lässt mit Gott in Jesus Christus, dann musst du ins zweite Gericht, ins Weltgericht, und dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist die Mahnung. Das ist die Mahnung ganz knallhart. Das ist was ganz Ernsthaftes. Du wirst nicht ewiges Leben haben, sondern ewige Verdammnis. Hör dieses Wort noch einmal. Ohne Blut Jesu, ohne Versöhnung mit dem lebendigen Gott, ewige Verdammnis. Das ist die Mahnung. Aber jetzt die Bitte. Das Wort sagt, mit Ermahnung und Bitte. Ich darf euch bitten im Namen Jesu Christi. Er liebt dich, dieser lebendige Gott, den du die ganze Zeit schon ablehnst. Er liebt dich und er bittet dich heute. Er bittet dich heute nochmal. Er bettelt dich an. Bitte komm, nimm das doch an. Lass dich retten. Komm zu mir, damit du vom verdammten Sünder zum geliebten Gotteskind wirst. Und das darf ich nur noch einmal so weiterbeten. Ich darf dich bitten und anbetteln. Im Namen Jesu Christi. Lass dich versöhnen mit ihm. Lass dich versöhnen. Er wartet auf dich. Das ist nicht nur mein Auftrag. Es ist ein toller Auftrag, das Menschen so zu sagen. Es ist auch dein Auftrag. Du, der du schon wiedergeboren bist, der du versöhnt bist mit dem Herrn. Hey, wie viel in deinem Umfeld leben noch in Unversöhnlichkeit, sind nicht wiedergeboren. Und dann möchte Gott dich gebrauchen. Nächste Woche, nächsten Monat, Botschafter seiner Versöhnung zu sein. Und das weiterzugeben, einzuladen. Selbst wenn du es schon 10-mal getan hast, tu es ein 11. Mal. Zur Ehre des lebendigen Gottes und zum Segen für die Menschen, die noch nicht gerettet sind, die noch nicht versöhnt sind. Einfach toll, Versöhnung. Versöhnung, ein tolles Geschehen. Versöhnung, ein tolles Wort. Versöhnung, ein toller Zustand. Und Versöhnung, ein toller Auftrag. Ich lese uns noch einmal 2. Korinther 5, 18 bis 20. Gott hat sich selber mit uns versöhnt durch Christus und hat uns damit das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat er unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.